Diese Woche wurde viel diskutiert über die Sperrung des Twitter-Accounts von Donald Trump. The real Donald Trump, ja, der ist immerhin noch 4 Tage US-Präsident, dann übergibt er das Amt an Joe Biden und will nicht mal selbst dabei sein. Selbst die Kanzlerin hat die Sperrung dieses Accounts kritisiert. Dabei hatte Trump von Anfang an seine zuletzt 89 Millionen Follower nach Strich und Faden belogen und getäuscht. Und das offenbar mit Erfolg, denn Millionen Amerikaner glauben heute tatsächlich, Trump habe die Wahl eigentlich gewonnen. Wenn man all diese Lügen nochmal nachlesen möchte, im Dienste der Forschung, versteht sich, wie kommt man da eigentlich ran, wenn der Account gesperrt ist? Das frage ich einen Politikwissenschaftler, der lange auch in Washington studiert und geforscht hat, Dr. Michael Kolkmann, nämlich von der Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag.
Guten Tag.
Könnten Sie einfach anrufen bei Twitter und die schicken Ihnen dann einen Link zum Real Donald Trump nur für Sie, damit Sie das erforschen können? Ginge das?
Na, da bringen Sie mich auf eine gute Idee. Vielleicht sollte man das einfach mal ausprobieren. Aber in der Tat wird es so einfach wahrscheinlich nicht sein. Aber es gibt ja nicht zuletzt im Internet eine ganze Reihe von Seiten, die das alles mitprotokolliert haben. Genau in den nächsten Tagen, ich habe extra nochmal nachgeguckt, wird eine Seite an den Start gehen, das Trump Twitter Archive, also das Archiv, wo man alles nochmal nachlesen kann, wo es Top-10-Listen gibt mit den größten Beschimpfungen, mit den wildesten Auswüchsen. Und dann kommen natürlich die klassischen Medien ins Spiel. Also Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post, die auf ihren Seiten über die Jahre das immer großartig auch grafisch dargestellt haben, wann hat Trump wie, über wen, mit welchen Inhalten getwittert. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass man als Wissenschaftler da ganz unterschiedlich rangeht. Linguisten würden sich vielleicht die Wortwahl angucken, Kommunikationswissenschaftler die Kommunikationsstrategien. Und wir Politikwissenschaftler, wir kommen dann eher vom politischen System, gucken auf das Amt des Präsidenten, auf die Handlungsspielräume des Präsidenten, auch sein Verhalten etwa gegenüber dem Kongress. Und da kann man sagen, hat Donald Trump ja die präsidentielle Kommunikation wirklich revolutioniert in den vergangenen Jahren.
Das ist ein Novum in der Politik, oder? Dieser Riesenerfolg auch von Trump auf Twitter?
Sicherlich. Ich meine, wenn man zurückguckt, auch Barack Obama hat nicht 89 Millionen Follower gehabt, aber hat doch soziale Netzwerke relativ intensiv gebraucht. Man kann sogar argumentieren, das war mit einer der Hauptgründe, warum er 2008 gegen Hillary Clinton und dann gegen John McCain durchsetzen konnte. Aber es so sehr zum eigenen Sprachrohr zu machen, auf gängige Verfahren zu verzichten, auf Pressekonferenzen, auf Pressestatements, auf Reden aus dem Oval Office, sondern alles quasi über den Twitter-Account zu machen, der interessanterweise ja noch nicht mal sein offizieller Account war. Es gibt ja den POTUS-Account, President of the United States, den Joe Biden nächste Woche übernehmen wird, den Obama auch früher hatte, sondern er hat ja interessanterweise von seinem privaten Account getwittert, was dann wieder rechtliche Fragen aufwirft. Es gibt den Presidential Records Act, dass quasi alle Dokumente aus der Präsidentschaft archiviert werden müssen für zukünftige Forschung. Es ist völlig offen, ob das auch für private Accounts gilt. Also da werden ganz interessante Fragen aufgeworfen. Und dann muss man, glaube ich, auch hinzufügen, dass wenn wir über die amerikanische Gesellschaft sprechen, wir über Filterblasen sprechen, über Echokammern, man versucht nicht mehr die gesamte Gesellschaft zu erreichen, sondern wirklich seine Follower und das ohne Gatekeeper, also ohne Leute, die dafür sorgen, dass es in die Medien, in die Zeitung, in die Nachrichten, im Fernsehen kommt, sondern über Twitter kann man sich direkt an diese 89 Millionen Follower wenden.
Genau, wir Medien, wir sind diese Gatekeeper und Trump hat uns mit seinem Twitter-Account ausgehebelt, denn Medien filtern normalerweise Nachrichten aus Pressemitteilungen, aus Pressekonferenzen. Wir entscheiden über die Relevanz, wir checken Mitteilungen auch auf ihren Wahrheitsgehalt hin und stellen dann andere Meinungen als Kontrameinung dagegen. Das alles konnte Trump umgehen. Man muss sich natürlich fragen, warum machen das eigentlich nicht alle Politiker so?
Das ist eine gute Frage. Um vielleicht erstmal das Positive vorwegzunehmen, was wir ja auch die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass wirklich hochqualitative, seriöse Medien wie etwa die New York Times, die Washington Post, aber im Fernsehen etwa auch CNN riesige Zuwächse an Digitalabos, an Zuschauerzahlen hatten. Also das mag vielleicht so die Gegenbewegung sein, nur dass augenscheinlich viele, vielleicht nicht aus der Trump-Bubble, aber viele andere neues Interesse gewonnen haben an wirklich guten Informationen, nicht an Fake News.
Nun gab es ja eine komische Diskussion vorige Woche. Manche sahen das Grundrecht auf Rede- und Meinungsfreiheit in Gefahr, weil Twitter ein Mitglied gesperrt hat, das gefährlichen Unsinn verbreitet. Wie sehen Sie das?
Ich meine, Digitalisierung ist ja für uns alle nicht wirklich neu oder Neuland, um die Kanzlerin zu zitieren. Aber ich glaube, das könnte eine der großen Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre sein, wenn man sich nämlich die Marktmacht solcher Unternehmen anguckt, wie etwa Apple, Twitter, Facebook, aber auch Amazon und anderen. Und da bin ich durchaus bei der Kanzlerin, die das durchaus auch kritisch sieht, weil man muss sich ja die Frage stellen, wer zieht dort die Grenzen? Sollten das diese Unternehmen machen? Oder sollte das nicht vielleicht dort entscheiden, wo die dafür gewählten Vertreter sitzen, etwa im Parlament? Und eine zweite wichtige Frage wäre ja, wo zieht man die Grenze? Also bis wohin ist es quasi okay, zu twittern und zu beleidigen und ab wo nicht mehr? Und da hat man jetzt vielleicht einen Präzedenzfall geschaffen mit Donald Trump. Aber ich glaube, das ist eine Debatte, die jetzt erst so richtig losgeht.
Das sagt der Politikwissenschaftler Dr. Michael Kolkmann von der Universität Halle-Wittenberg. Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Gleichfalls, danke.